Ensel und Grete durchschritten den Kreis der Nadelbäume. Echte Tannennadeln rieselten ihnen auf den Kopf und die Schultern und erfüllten sie für einen Augenblick mit neuer Hoffnung. Die Lichtung war größer als die, die sie immer wieder gesehen hatten, und auf ihr lag auch kein ausgehöhlter Baumstamm. Auf ihr wuchsen Pflanzen, hunderte von verkrümmten, halbmeterhohen Gewächsen, die schon vom Waldsaum aus einen so fremdartigen Eindruck machten, dass Ensel und Grete augenblicklich stehen blieben. »Was sind das für Pflanzen?« fragte Grete. »Was sind das für Stimmen?« Die Luft war von leisem, vielstimmigem Gewisper erfüllt. Ensel hatte in der letzten Zeit so viele außergewöhnliche Gewächse gesehen, dass er beschlossen hatte, sich durch nichts mehr verblüffen zu lassen. Aber was da auf der Lichtung stand, erfüllte ihn mit einem Unbehagen, das kein fluoreszierender Pilz in ihm hervorrufen konnte. Bewegten sich die Pflanzen? Ja, wenn auch nur kaum wahrnehmbar. Flüsterten sie? Nein, das war etwas anderes. »Da weint jemand«, sagte Grete. Tatsächlich, irgendetwas zwischen den Pflanzen schien zu schluchzen, leise vor sich hin zu winseln. Wenn man genau hinhorchte, hörte man mehrere Stimmen, die da weinten. »Hallo«, rief Grete, »ist da jemand?« Ensel hätte Grete am liebsten die Hand auf den Mund gelegt. Eben noch hätten sie sich unbemerkt aus dem Staub machen können. Wo geschluchzt wurde, neigte Ensel stets dazu, sich in die entgegengesetzte Richtung davonzumachen. Bei Grete war das anders. Sie wurde durch Geräusche der Trauer geradezu magnetisch angezogen. Es kam Ensel vor, als beherrsche seine Schwester eine traurige Fremdsprache, die er nicht verstand. Ensel war jetzt auf alles gefasst. Die Hexe, die sich kichernd zwischen den Pflanzen erhob. Ein wildes Tier, das seine Opfer durch Geschluchze lockte und gleich über sie herfiel. Bewohner von fremden Planeten, die durch Weinen kommunizierten. Alles war möglich. Aber er war nicht vorbereitet auf das, was dann tatsächlich geschah. Die Pflanzen drehten sich um und sahen Ensel und Grete an. Die beiden Geschwister umklammerten einander und erstarrten bis ins Mark.
»Und schließlich gibt es Pflanzen, die ihr besser nicht gesehen haben solltet«, hörte Ensel den Stollentroll wie von ferne rufen. »Es gibt Dinge, ohne deren Kenntnis man ein weniger bekümmertes Dasein fristet.«
»Ich träume von Pflanzen im Wald, von Pflanzen, die keine sind«, hörte Grete den Sternenstauner raunen.
»Wusstest du, dass dieser Wald weinen kann?«
Das war die Stimme des Laubwolfes, die in Gretes Kopf erklang. Die Pflanzen hatten die Gesichter von Tieren. Es waren die Gesichter von Geschöpfen des großen Waldes, von Eulen und Bibern, von Spechten und Rehen, von Wieseln und Amseln, von Einhörnchen und Schuhus. Aber all diese Gesichter schienen nicht richtig zusammenzupassen. Ein Biber mit einem Spechtschnabel, ein Amselkopf mit einem Geweih, ein Frosch mit einem Einhorn, umwachsen von fauligem Moos, große schwarze Hexenhutpilze mit den Augen und Ohren von Waldkaninchen, Blumen mit Fledermausohren und manchmal alles durcheinander, Augen, Nasen, Nagezähne, Ohren, Krallen, Flügel, eingewachsen in grünes Pflanzenfleisch. Aber das wirklich Erschreckende waren nicht die Pflanzentiere selbst. Das Erschreckende war, dass all ihre Augen mit Tränen gefüllt waren. Es waren die Pflanzen, die da weinten.
»Das ist der Garten der Hexe«, flüsterte Grete.
Dann rannten die beiden davon, unter den Tannen hindurch, immer tiefer hinein in den fremden, bösartigen Forst.
»Darf ich an dieser Stelle einmal auf meine schriftstellerische Raffinesse hinweisen? Natürlich darf ich das. Innerhalb einer mythenmetzschen Abschweifung darf ich alles. Es wird Ihnen in der Aufregung wahrscheinlich entgangen sein, dass ich auf der letzten Seite die Buchstaben der Sorte E derart raffiniert angeordnet habe, dass sie, wenn sie mit Linien verbunden werden, ein exaktes Hexagramm ergeben. Wenn Sie außerdem die Anzahl dieser Es mit der Anzahl der auf der Seite benutzten Ys multiplizieren, dann ergibt das die schwarzmagische Zahl 666. 6, 6, 6. Natürlich nicht in der zamonischen Urmathematik. Multiplizieren Sie diese 666 mit der unten stehenden Seitenzahl und diese Summe wiederum mit der Anzahl aller Buchstaben dieses Buches, ergibt das jene Anzahl von Teufelselfen, die nach den Grundsätzen der Gralsunder Dämonologie auf eine Nadelspitze passen. Nämlich 7 Uktiljarden 845 Uktillionen 684 Quadrillarden 674 Quadrillionen 374 Trillionen 8 Billiarden 472 Billionen 372 Millionen 387 Millionen 367 Millionen 287 Millionen 567.827,5. Dies jedoch nur am Rande. Weder Ensel noch Grete hätten die Frage beantworten können, wie lange sie gelaufen waren. Sie rannten, solange ihre kleinen Lungen es gestatteten. Dann stolperten sie weiter, bis sie wieder Luft bekamen und liefen schließlich wieder ein Stück. Irgendwann verfielen sie in eine weniger erschöpfende Gangart, aber sie machten keine einzige Pause, stundenlang. Erst dann fingen sie wieder an, der Vegetation Beachtung zu schenken. An der Fremdartigkeit des Waldes hatte sich nichts geändert. Der Tag ging spürbar zur Neige, die Wärme und das Tageslicht wichen aus dem Wald. Am Saum einer blauen Wiese, die von einer mannshohen, farbenprächtigen Orchidee bewacht wurde, ließ Ensel sich fallen. »Hier bleibe ich jetzt liegen«, sagte er. »Ich kann nicht mehr. Ich will schlafen. Ich will essen.« »Kommt gar nicht in Frage«, sagte Grete. »Wir haben noch ein paar Stunden, bevor es ganz dunkel wird. Wir müssen das Licht nutzen.« »Wozu?«, fragte Ensel. »Um unsere Kräfte zu verplempern? Der Wald veräppelt uns.« »Die Sternenstauner hatten recht. Er wächst mit uns. Wir können genauso gut hier sitzen bleiben.«
»Nein«, rief Grete, »das werden wir nicht tun. Wir werden marschieren, solange wir können. Jeder Meter, den wir gehen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn er beweist, dass wir noch nicht aufgegeben haben.«
Um zu demonstrieren, wie ernst es ihr war, tat Grete einen energischen Schritt nach vorn ins hohe Gras. Flutsch, machte es, und sie war verschwunden. Ensel war zu verdutzt, um etwas zu unternehmen. Seine Schwester war in der Wiese untergegangen wie in einem Tümpel.
»Grete«, rief er endlich und sprang auf.
Keine Antwort. Das blaue Gras bewegte sich in ringförmigen Wellen wie Wasser, in das man einen schweren Stein geworfen hatte.
»Grete«, schrie Ensel verzweifelt.
»Treibgras«, sagte darauf die Orchidee neben ihm. »Das ist kein Gras, das ist wuchernde Niedertracht. Ich schäme mich, neben so etwas zu wachsen.« Ensel hatte schon zu viel durchgemacht, um sich noch von einer sprechenden Pflanze beeindrucken zu lassen. Die Orchidee hatte in der Mitte ihrer Blüte einen horizontalen Spalt geöffnet, der ihr Mund zu sein schien. Die beiden Blütenkelche, die aus ihrem hinteren Teil wuchsen, gingen auf wie Lider und entblößten zwei empört blickende Augen.
»Was hast du gesagt?«, fragte Ensel nur.
»Ich sagte Treibgras. Man denkt, es ist nur ein paar Zentimeter hoch, aber in Wirklichkeit sind es 10, 20 Meter. Das ist keine Wiese, das ist ein Loch voll Gras.«
Grete war noch zu verblüfft, um Angst zu haben. »Ich bin im Gras versunken«, dachte sie, »was es nicht alles gibt.«
Es war stockfinster und sie sank langsam, aber stetig immer tiefer.
»Gut, dass es kein Sumpf ist, sonst wäre ich ertrunken. Im Gras kann man zum Glück nicht ertrinken.«
Sie griff links und rechts neben sich in die Halme und packte fest zu, um Halt daran zu finden. Grete verspürte einen jähen Schmerz in beiden Handflächen und sofort ließ sie wieder los. Ihre Hände fühlten sich klebrig und warm an.
»Blut«, dachte Grete. »Ich habe mich an den Gräsern geschnitten.«
»Wie kann ich sie da rausholen?« Ensel war aus seiner Erstarrung erwacht und lief aufgeregt vor der Orchidee hin und her.
»Du? Gar nicht. Wenn du da reingehst, versinkst du nur selber. Du erstickst in den Halmen.«
»Man kann darin ersticken?
Natürlich. Deine kleine Gefährtin ist gerade dabei.«
»Je tiefer man rutscht, desto weniger Luft bekommt man. An den Halmen kann man sich nicht festhalten, sie sind messerscharf. Schließlich erstickt man am Gras. Ich habe schon viele Rehe da reinspringen sehen. Ein paar Wochen später kommen sie wieder hoch, aber nur die Skelette. Das wachsende Gras trägt sie nach oben. Richtig gruselig ist das.«
Ensel sprang aufgeregt am Rand der Wiese herum. »Was kann ich nur machen? Was kann ich nur machen?«
Vielleicht hat sie ja Glück und sie wird von der Halmmoräne gefressen. Dann muss sie nicht langwierig ersticken.« In der Stimme der Orchidee schwang ein tröstender Ton. »Was für eine Halmmoräne?« »Na, kein Grassee ohne Moräne. Wenn die Halmmoräne sie erwischt, ist es ruckzuck vorbei. Ein Haps und die Sache ist gegessen.« Die Halmmoräne lag auf dem Boden des Grassees und langweilte sich. Das war nichts Außergewöhnliches. Die Halmmoräne langweilte sich immer. Sie unterschied 7 Arten der Langeweile. Die Morgenlangeweile, die Vormittagslangeweile, die Mittagslangeweile, die Nachmittagslangeweile, die Abendlangeweile, die Mitternachtslangeweile und die Nachtlangeweile. Sie unterschieden sich nur in subtilen Nuancen voneinander, leichte Gradunterschiede der Ödnis, die nur Halmmoränen wahrnehmen können. Es gab auch keine Erlösung durch Schlaf, denn Halmmoränen schlafen nicht. Sie benötigen keine Erholung, weil ihr Leben so ereignisarm ist, dass sie kaum Energie verbrauchen. Nicht, dass die Moräne unter der Langeweile gelitten hätte. Sie war ihr so alltäglich, dass sie gelernt hatte, sie zu genießen. Im Gegenteil, die Halmmoräne verabscheute jede Form von Ablenkung, jeden Weckruf aus ihrer traumähnlichen Lethargie, welche sie aber dennoch gelegentlich hinnehmen musste, denn auch Moränen müssen sich ernähren und sie sind Fleischfresser. Also ging sie ab und zu auf die Jagd etwa einmal im Jahr und erbeutete ein paar Einhörnchen oder Spatzen, die sich in den Gräsern verfangen hatten. Ab und zu sprang auch ein Reh in das tückische Gestrüpp, dann musste sie nur durch die Halme gleiten und das zarte Tier abnagen. Die Halmmoräne gähnte herzhaft. Was für ein herrlicher, vollständiger, ereignisloser Spätsommertag. Nicht ein Windhauch kräuselte den schützenden Grassee, kein lästiges Getier verlief sich in den tückischen Halmen. Die Moräne schloss die Augen und dachte an nichts.
Flutsch!
Was war das? Aufregung im Gras, Tumult geradezu. Die Halme gerieten in wellenförmige Bewegung, unverkennbares Anzeichen einer Versinkung. Die Halmmoräne hob ihren Kopf um einige Zentimeter, Ausdruck höchster Erregung und die anstrengendste Bewegung, die sie seit 4 Tagen gemacht hatte. Kurzes, intensives Schnuppern. Ja, etwas versank. Und da war auch Blut. Das roch sie mit ihrer Fressnase, ihrem Witterungsorgan, das sich aber auch zum Abknabbern kleinerer Fleischfasern eignete. Die Moräne setzte sich in Bewegung.
»Was kann ich machen? Was kann ich nur machen?«
Ensel stand händeringend vor der Orchidee. »Wie gesagt, du gar nichts. Ich könnte was machen.«
»Du kannst dir helfen?«
»Klar. Ich könnte meine Pollenzunge in das Gras hängen lassen und sie rausziehen.
Dann tu es doch. Mach schon.«
»Lieber nicht.«
»Was? Warum nicht?«
»Ich mische mich nicht gerne in fremde Angelegenheiten. So sehr ich das Treibgras verachte, es ist mein Nachbar. Ich lebe hier. Ich habe hier meine Wurzeln. Und das ist jetzt nicht nur bildlich gesprochen. Du marschierst einfach weiter, ich bleibe festgewachsen. Ich muss mich arrangieren.«
Ensel lief im Kreis und überlegte fieberhaft, wie er die Orchidee dazu überreden könnte, seine Schwester zu retten.
»Es ist bald vorbei«, sagte die Pflanze. »Es dauert nie lange.«
»Wie lange?«
»Jetzt schon wieder etwas weniger lange.«
Ensel schlug sich mit beiden Fäusten gegen die Schläfen, um die Denkvorgänge zu beschleunigen. Die Orchidee versuchte ihn zu trösten.
»Ich könnte mir vorstellen, dass sich ein langer Grashalm um ihren Hals gewickelt und sie erwürgt hat. Oder geköpft. Dann hätte sie es jetzt schon hinter sich.«
Ensel fielen die Sternenstauner ein.
»Hör zu, was ist, wenn wir dich verpflanzen?«
Er sprach sehr hastig.
»Was meinst du damit?«
»Wenn du meine Schwester da rausholst, graben wir dich aus und pflanzen dich da wieder ein, wo du hin willst. Weg vom Treibgras.«
»Du meinst, ihr würdet mich in eine Gegend mit anständiger Nachbarschaft verpflanzen? Weg von diesem kranken Gemüse? Ja, ja, in den Schatten einer 1000-jährigen Eiche etwa, an einen Bach, in den ich meine Wurzeln wachsen lassen kann? Wetterunabhängigkeit, eigene Wasserversorgung, irgendwohin, wo es keine Blattschneideameisen gibt?
Wo immer du willst.«
Die Blume schloss ihre Blütenaugen und schien das Angebot abzuwägen.
Krete hatte sich mittlerweile vom Schreck genügend erholt, um in Panik geraten zu können. Sie trampelte mit den Füßen, aber das brachte ihr nur neue Schnittwunden an den nackten Füßen ein. Die Halme umringten sie immer dichter. Der Druck von allen Seiten wurde immer mächtiger. Gras drang ihr in Mund, Nase und Ohren. »Ich bekomme keine Luft mehr«, dachte sie. »Ich ertrinke auf dem Trockenen.« Die Orchidee öffnete die Augen und sah Ensel gönnerhaft an.
»Na schön, abgemacht!« »Hol sie raus! Hol sie raus!« schrie Ensel.
Die Pflanze streckte eine enorm lange Zunge aus ihrem Kelch und hielt sie Ensel hin. »Erst einschlagen«, sagte sie. Ensel schlug ein, Pollenstaub flog auf und kitzelte in seiner Nase. Die Orchidee tunkte ihre Zunge in den See aus Gras. Sie fuhrwerkte eine Weile darin herum wie ein Angler, der seinen Köder an die richtige Stelle positioniert. Dann hielt sie inne. Nichts geschah. »Was ist?« fragte Ensel ungeduldig.
»Geduld«, brummte die Pflanze.
»Du angelst an der falschen Stelle. Ruhe!«
Ensel verstummte. Die Halmmoräne glitt schwerfällig durch das Grasgestrüpp. Jede Windung war ihr lästig, jede Bewegung unangenehm. Sie ächzte vor Missmut, auf die Jagd gehen. Dieser Teil ihres Daseins war ihr mit Abstand der verhassteste, aber sie wusste gleichzeitig, dass ihr Dasein nicht mehr lange währen würde, wenn sie dieser Tätigkeit nicht wenigstens ab und zu nachging. Der letzte Jagdzug war schon eine Weile her, ein mageres Vögelchen, das mittlerweile völlig verdaut war.
»Ah, da war das Opfer ja schon. War das ein Reh? Vier Gliedmaßen, ein schlanker Körper, ein kleiner Kopf, das könnte ein junges Reh sein. Aber wieso hatte es kein Fell? Nun, das war egal. Das Fell war an den Rehen sowieso immer das Unangenehmste. Zu zäh und dann noch die ganzen Haare. Vielleicht hatte man das Flehen der Halmmoräne erhört und ihr endlich ein Reh ohne Fell vorbeigeschickt. Routinemäßig prüfte sie mit ihrer Zunge die Haut ihres Opfers. Es zuckte unter der Berührung und fühlte sich nicht besonders widerstandsfähig an. Leichte, ja, leicht verdauliche Beute. Die Halmmoräne war entzückt.
Grete konnte nichts sehen, aber sie fühlte etwas Schleimiges, das über ihren Unterschenkel glitt. Sie zuckte zurück und spürte zugleich etwas anderes, das sich über ihr Gesicht schlängelte. War das ein Seil? Grete griff beherzt zu.
Die Moräne öffnete indessen den Schlund, soweit es ging, um ein möglichst großes Teil aus ihrem Opfer herauszubeißen. Dann stieß sie mit dem Kopf nach vorne und schnappte zu.
Die Pflanze fing an, ächzend ihre Zunge einzuziehen.
»Hast du sie? Hast du sie?« schrie Ensel.
Machte die Orchidee. »Schneller«, rief Ensel. Die Pflanze wechselte vor Anstrengung die Farbe. Ächzte sie. Sie gab sich offensichtlich wirklich Mühe. Die Moräne verlor vier Zähne, als sie ins Leere schnappte und ihre Kiefer aufeinander krachten. Ihr Opfer war urplötzlich verschwunden, nach oben geglitten. Das war unerhört und eigentlich unmöglich. Sehr erbost machte sie sich unverzüglich an die Verfolgung. Der Kopf von Grete tauchte aus dem Treibgras auf. Sie hatte sich fest an die Zunge geklammert. Sie prustete und spuckte ein Büschel blaues Gras aus. Die Orchidee lüftete Grete aus der nun aufgeregt wogenden Masse. Sie schwebte strampelnd über der Wiese und japste nach frischer Luft, als die Moräne unter ihr auftauchte und ihren vielzähnigen Rachen aufklappte.
»Die Moräne«, rief Ensel, »höher, höher, höher!«
machte die Orchidee und hiefte Grete so hoch, wie es ihr nur möglich war. Die Moräne schnappte zu zum zweiten Mal ins Leere, verlor diesmal drei Zähne, schüttelte wütend den schmerzenden Kiefer und tauchte wieder ab in den Grassee. Es gab noch ein letztes Rascheln und Wogen im Gehelm, vom Grunde des Sees erklang ein enttäuschtes Fauchen, dann kehrte wieder Ruhe ein. Die Orchidee setzte Grete sanft zwischen sich und Ensel ab. Grete fiel auf die Knie, röchelte und hustete Grasfetzen.
»Siehst du wohl«, tadelte Ensel mit erhobenem Zeigefinger, »nicht jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung.« »Oha, das ist also Fortbewegung, das ist fantastisch.
fantastisch!« Die Orchidee quasselte ununterbrochen, seitdem Ensel und Grete sie ausgegraben hatten. Ensel trug sie mit beiden Händen vor dem Bauch. Trotz ihrer stattlichen Größe war sie sehr leicht, denn sie war ja eine Pflanze und verfügte über keine schweren Muskeln oder Knochen. »Ich kann den Wind spüren, obwohl er gar nicht weht. Ständig neue Eindrücke, sehr verwirrend. Da, ein Baum! Da, noch ein Baum! Wahnsinn! Ich hatte ja keine Ahnung, was ich da verpasse. Das Leben ist bisher komplett an mir vorübergegangen.«
»Daran gewöhnt man sich«, gab Ensel zurück. »Hast du schon eine Stelle gefunden, wo wir dich einpflanzen sollen?«
»Nein, geht das noch schneller?«
So viel die Blume auch redete, sie wusste offensichtlich, was sie wollte. Oder besser, was sie nicht wollte. Sie wollte vor allen Dingen nicht mehr zwischen all diesen fremdartigen Gewächsen vegetieren. Sie suchte nach einer gemäßigteren Umgebung. Mit dem Instinkt, den nur eine Pflanze besitzen kann, lenkte sie Ensel immer weiter in Gefilde, in denen vertraute Waldflora wuchs.
»Sieh mal, eine Eiche«, rief Ensel.
»Da, Brennnesseln«, antwortete Grete.
»Jetzt links«, kommandierte die Orchidee.
Weder Ensel noch Grete hätten jene Pflanze benennen können, die nun immer öfter den Weg säumte. Florentisches Liebfrauenstroh, aber sie hatten sie schon oft in Gehölzen ihrer Heimat gesehen. Da waren auch Augustblümchen und Waldmeisterlein, Safranzimelle und ostzamonischer Weglagerich. Das Gras war grün und die Rinden der meisten Bäume braun. Die Dämmerung war schon längst hereingebrochen, aber der umgebende Wald war wieder so vertraut geworden, dass Ensel und Grete neuen Mut schöpften. Keine tanzenden Farne mehr, vorwiegend beruhigendes Blattgrün, Tannen und Eichen. Sie beschlossen, ein Nachtlager zu errichten. Ensel grub ein kleines Loch, in das sie die Orchidee provisorisch einpflanzten.
»Aber nur vorübergehend«, hatte die Blume gezetert und auf ein paar schwarze Pilze hingewiesen, die sie nicht als ständige Nachbarschaft akzeptieren könne.
Dann legten sich die Geschwister auf den Waldboden und die Orchidee breitete zärtlich ihre Blätter über ihnen aus. Die dritte Nacht brach an, und diesmal hatten Ensel und Grete beschlossen, jeder still für sich, um den anderen nicht zu ängstigen, wach zu bleiben. Grete zwickte sich immer wieder in den Arm, und Ensel konzentrierte sich ganz Wachsoldat, dessen Aufgabe höchste Alarmbereitschaft war, auf die Geräusche des Waldes. Eine halbe Stunde später waren beide fest eingeschlafen.
Weder Ensel noch Grete noch die Orchidee hörten, wie etwas im Wald erwachte, um auf die Jagd zu gehen. Sie hörten nicht, wie es knisternd und schmatzend aus dem Boden wuchs. Zuerst gab es ein tiefes Schlurfen, ein atemholendes Geräusch, langanhaltend und unwirklich. Dann ging ein heller, feiner Ton durch den Wald, wie auf Glas erzeugt. Die Geschwister erwachten gemeinsam mit der Orchidee.
»Da macht jemand Musik«, flüsterte Ensel.
»Das nennst du Musik?« Grete erschauderte.
»Ich kenne diesen Ton«, brummte die Orchidee schlaftrunken, »wie ich ihn hasse.«
Der Ton wurde immer höher, lauter, durchdringender. Überall raschelte es im Unterholz. Aufgeregtes Kleintiergezeter von allen Seiten. Vögel krächzten in heller Panik. Über allem lag dieser körper- und seelenlose Ton, der nicht von dieser Welt zu sein schien. Grete versuchte für sich zu benennen, was an dieser Stimme falsch war. Falsch war schon mal nicht das passende Wort. Sie sang nicht falsch, sondern rückwärts. Das war es. Die Stimme schien keine Laute von sich zu geben, sondern welche einzusaugen. Es klang wie das letzte verzweifelte Atemholen eines Sterbenden, grauenerregend in die Länge gezogen. Grete hielt sich die Ohren zu, aber der Gesang wurde dadurch nicht ein bisschen gedämpft. Es erschreckte sie über die Maßen, dass er durch ihre Hände drang, von keinem Hindernis aufzuhalten. Er wirkte so von allen anderen Geräuschen isoliert, nur noch grauenerregender, unbarmherziger. Grete ließ die Hände sinken. Dann sahen sie die kleinen Lichter. Die Luft um sie herum war plötzlich erfüllt davon. Zuerst dachte Grete, es seien Glühwürmchen oder Irrlichter. Dann aber sah sie, dass es durchsichtige Gerippe waren.